Folge 91 von Ein Lied für dich und ich heiße euch auch zum mindestens 45. Mal wieder herzlich willkommen, wahrscheinlich schon sogar öfter, whatever. Wir sind hier und besprechen, wie in eigentlich so jeder Folge, einen Song der Band Die Ärzte und wir, das sind auch heute wieder mein geschätzter Kollege Julian, meine Wenigkeit heißt Marius und das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist zu sagen, hallo. Wie geht's dir?
Hallo, grüß dich. Ich bin hier noch ein bisschen am Snacken. Man hört's vielleicht. Ich habe mir ein paar schöne Stixi gegönnt.
Ein paar Salzstangen.
Ja, weiß gar nicht, ob man, also Stixi, ich weiß nicht, in wie vielen Bundesländern das geläufig ist. Ich glaube nicht, dass es nur saarländisch ist. Sondern
nee, glaube ich auch nicht.
Es gibt hier bei Rossmann auch Stixi zu kaufen. Aber ich bin hier zu Hause des Öfteren schon ausgelacht worden wegen Stixi. Und ja, es wird zu etwas gemacht, was es nicht ist.
Julian, worum geht's heute?
Heute geht's
außer natürlich um deine Snacks, ne?
Um einen der vielen Songs, in denen ein Captain eine Rolle spielt. Allerdings immer in unterschiedlicher Schreibweise. Heute geht es um den, der nicht blau ist, zumindest nicht, was die Farbe anbelangt. Es geht um Captain Metal oder Captain Metal, wie man im Volksmund sagt. Ein Lied vom Album auch, aber allerdings schon wesentlich älter, nämlich entstanden oder erstmalig vorgeschlagen zu Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer, dann einstimmig abgelehnt, Jahre später wieder aufgetaucht und dann hieß es, ja okay, jetzt nehmen wir ihn. Im Nachhinein glaube ich, ist Fein Urlaub damit auch nicht so ganz zufrieden. Aus einem Interview hat man ja, glaube ich, rausgehört, naja, war das jetzt eine gute Entscheidung, den Captain Metal nochmal zu bringen? Ist man sich, glaube ich, ein bisschen unsicher. Was wir von dem Song halten, erörtern wir gleich.
Nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
Genau.
So hat sich das jetzt angehört.
So viel haben wir ja, also die harten Fakten kennt ihr. Ja, den Song werden auch fast alle kennen. Und jetzt sagen wir, wie er uns gefällt. Erstens, zweitens, worum es eigentlich geht. Drittens, wie wir ihn live finden. Viertens, was es sonst noch Spannendes dazu gibt.
Ja, fünftens, was es in der nächsten Folge gibt. Das war so der Ablauf. Dann fange ich mal mit Tagesordnungspunkt 1 an und sage, dass ich ein relativ gespaltenes Verhältnis zu dem Song habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die anfängliche Euphorie, die da durchaus seinerzeit vorhanden war, als das Album auch rauskam und auch schon im Vorhinein, glaube ich, in Interviews war das Thema, dass der Song eben aus der Spendierhosenzeit kam und man neigt da vielleicht auch, man war natürlich auch 8 Jahre jünger als jetzt, ja, und neigt dann vielleicht auch einen Tick dazu, sich so davon so verführen zu lassen, zu sagen, oh, aus der goldenen Auchzeit, ja, das muss ja was sein, das kann ja, aus der goldenen Auchzeit gesagt, aus der goldenen Spendierhosenzeit, das kann ja nur spannend werden, ja, was sie da nochmal rauskramen, dies, das, jenes. Und dann ist es auch irgendwie immer, und ich glaube, das ist tatsächlich auch bis heute was, wodurch sich der Song irgendwie wacker in Fanherzen vielleicht noch hält, zumindest könnte ich mir das vorstellen, ist es ein Song der Band, der natürlich erbarmungslos hart und heavy ist, ja, wie der Name natürlich auch irgendwie schon vermuten lässt.
Ja, es geht. Nur,
aber er bedient sich auf jeden Fall Stilmittel des Metal, ja, was er eben natürlich auch irgendwie ein Stück weit thematisiert. Und über die Zeit hinweg, da gibt es natürlich auch noch ein paar Ereignisse, die wir aufzuarbeiten haben, hat sich der Song für mich so ein bisschen abgenutzt. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Auch wenn ich den jetzt auch dann beim Hören jetzt schon nicht, ich mochte den und ich fand vor allem, dass das irgendwie auch mal nochmal ein bisschen was Neues war für die Band. Das ist vielleicht so der eine Outlier, nenne ich es jetzt mal auf auch, der jetzt nochmal irgendwie eine neue Musikrichtung mit da reinbringt. Wir hatten es jetzt gerade in der letzten Folge, dass wir in Straight Outta Bückeburg auch schon so ein paar, naja, vielleicht ein bisschen mit Metal-Anleihen hatten. Ja, aber hier wird es dann nochmal ein bisschen weiter gedacht.
Ja,
das hat sich dann für mich, lass mich mal ausreden.
Ja, ich weiß.
Das hat sich dann für mich abgenutzt. Punkt, du darfst
reden. Ich wollte auf Metal-Anleihen anspielen, die im Prinzip auch schon erkennbar sind in Mit dem Schwert nach Polen, warum René am Riffing ganz stark, Vermissen Baby beispielsweise auch, ja, der für mich nicht per se punkig ist, sondern vom Riff her eher metalig. Und ansonsten bin ich aber ganz bei dir. Für mich hat er sich nicht so stark abgenutzt. Ja, wenn ich jetzt dran denke, habe ich irgendwie immer noch ein ganz gutes Gefühl. Ich finde die Studioversion wirklich gelungen. Der Text ist nicht so super gut gelungen, aber musikalisch gefällt er mir einfach. Ich mag die Strophen, wie die klingen. Ich mag den Refrain. Ich mag die ausufernden Gitarrensoli, die für mich irgendwie immer noch, ja, irgendwie was Besonderes sind auch in dieser Art und Weise in der Historie. Irgendwie reißt er mich immer noch mit. Also will mich jetzt nicht als Metal-Fan bezeichnen, ja, schon gar nicht als jemand, der die ganze Zeit schwarz trägt und nur Metal hört, was ich ja ganz schrecklich finde. Aber irgendwie erkenne ich da so das ein oder andere Stilmittel wieder, das mir so wirklich gut gefällt. Und natürlich ist es auch ein bisschen augenzwinkernd gemeint, was man an diesen komischen Breaks im Refrain ganz gut erkennt. Ja, also ich mag den immer noch. Also ich finde, der ist musikalisch wirklich schön, textlich ein bisschen albern, aber für mich doch, würde ich sagen, immer noch eines der besten Stücke auf dem Album. Ist das noch Punkrock? Natürlich, ja. Aber Waldspaziergang mit Folgen finde ich nicht, finde ich schlechter. Jetzt bei TCR tue ich mir ein bisschen schwer. Fiasko finde ich eigentlich auch schwächer. Den anderen Song habe ich gerade nicht mal mehr im Kopf. Was ist denn da noch drauf?
Na, TCR hast du alle, oder? Nee, einer fehlt. Was sind der?
TCR, Punkrock, Waldspaziergang, Fiasko.
Achso, ich habe ja hier die Playlist vor mir. Moment. M&F.
Ah ja, ja, der ist natürlich auch nicht so gut. Also der ist schon auch gut, aber ja. Nee, ich finde, man merkt bei Captain Metal auch noch so ein bisschen die Spendierhosen-Vibes. Meinetwegen kann es auch eine B-Seite aus der Zeit sein, whatever. Aber mir gefällt der gut und mir macht der zumindest auf Platte und auch wenn ich ihn selten höre, wenn ich ihn höre, Spaß. Und ich mag auch dieses Baden-Intro irgendwie total gern, ja, mit dieser Akustikgitarre und diesem Hundegebell. Und ich finde, das baut da eine total coole Atmosphäre auf. Und dann reißt es das eben nieder. Aber alles in allem bin ich tatsächlich immer noch Fan, trotz diverser, ja, kann sagen, einschneidender Erlebnisse mit diesem Song im Laufe seiner Karriere.
Ja, ich glaube, wir würden uns auf jeden Fall einen Gefallen tun, wenn wir da auch noch inhaltlich ein bisschen drüber reden. Denn, naja, also zum einen kann man natürlich das Oberflächliche jetzt mal abhaken, dass es um einen fiktiven Superhelden geht. Natürlich sind Superhelden immer fiktiv, aber es wird sich jetzt auf nichts Wahrhaftiges da referenziert oder bezogen, ja, namens Captain Metal, der eben dir sozusagen zur Rettung eilt, wenn du mit in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, eher belangloseren Musik konfrontiert bist. Dann rufst du Captain Metal und der hilft dir denn so. Schätze ich mal.
Der hilft dir denn. Supergeil
formuliert gerade. Und was?
Ja, und das ist eigentlich schon genau so ein Punkt, der mich so ein bisschen stört an dem Stück. Und ich glaube nicht, dass der ironisch gemeint ist, so aus Sicht eines Metal-Fans, der keine anderen Stilrichtungen akzeptiert. Ich finde, das ist tatsächlich was ich als unangenehm empfinde, dieses negative Auslassen über Musik, die jetzt beispielsweise im Supermarkt oder im Radio läuft, ne? Und konkret werden ja Rihanna, Britney Spears, Celine Dion, Black Eyed Peas genannt, Mariah Carey auch noch ein bisschen später. Und mit sowas kann ich tatsächlich ganz wenig anfangen. Also mit so einer Kritik an Künstlern, ich nenne sie jetzt Künstler, die so stark pauschalisiert wirkt, ja, so diese oberflächliche Kritik am Formatradio, ohne auch noch in irgendeiner Art und Weise tatsächlich mit dem Schaffen vertraut zu sein.
Nun ist halt das tatsächlich was der Song eben auch so ein bisschen aufgreift, also ich finde auch, ich gebe dir recht, dass der da eben tatsächlich ein bestehendes Narrativ wiedergibt, sozusagen, das vielleicht auch nicht nur und auch nicht einheitlich aus dieser Szene kommt, da muss man auch natürlich dann ein bisschen differenzieren, aber es ist auch so ein bisschen, finde ich persönlich, ein bisschen das Klischee, über das man sich auslassen kann. Ich bin kein Freund des Klischees, dass Metal-Fans lange Haare haben und schwitzen und am Computer sitzen den ganzen Tag, aber ich bin dann doch schon eher an Bord, sozusagen, dass Metal-Fans eher, sag ich mal, dazu geneigt sind oder das halt schon öfter mal begegnet ist, dass da dann eben auch im Selbstverständnis mit verankert, im musikalischen DNA-Code, ja, mitgeschrieben ist, dass du quasi Popmusik verachtenswert finden musst, sozusagen. Und ich glaube, das ist was der Song eben aufgreift. Ne? Prost.
Ah, danke. Was finde ich gut an dem Text? Zum Beispiel die Stelle, frag nicht, wer er ist, das habe ich dir schon erklärt vor wenigen Sekunden im Refrain. Also sozusagen die Meta-Ebene. Schön. Das war's.
Ja, man muss aber tatsächlich sagen, also ich habe auch jetzt, als ich den Song wieder gehört habe, mal so ein bisschen durchgehört. Und es ist halt wirklich nicht so substanziell, wie es vielleicht sein könnte. Ja, also es gibt eben nicht diesen doppelten Boden, der dann vielleicht am Schluss doch nochmal sagt, dass Captain Metal vielleicht eigentlich auch gern mal Popmusik hört. Ja, wäre vielleicht ein witziger Twist gewesen, der vielleicht auch ein bisschen diese Haltung auf den Arm nimmt, sozusagen. Ah ja, guck mal, den ihr ruft, der findet es eigentlich auch okay, sozusagen. Und ansonsten sind vor allem die zwei Strophen, in denen es ja ein bisschen Text gibt, jetzt nicht von Belang. Ja, also es wird gegen Pop-Diven geschossen. Ja. Es wird halt einmal zum Anfang des Liedes eben referenziert, dass Captain Metal eben so in so einer Reihe steht oder vielleicht sogar über den alteingesessenen Superhelden Batman, Hulk und Spider-Man und Punisher und Superman steht. Aber ansonsten ist das, finde ich, auch hier irgendwie eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten ist jetzt stark, aber eben so.
Ja, sagen wir, es ist ein bisschen eindimensional, ja. Der Text ist so eindimensional wie der Held und der Held würde sich eigentlich, finde ich, auch ganz gut in diese Suicide Squad-Reihe einordnen.
Wobei der Film Suicide Squad tatsächlich einen sehr diversen Soundtrack hatte, ne?
Einen diversen Soundtrack, aber trotzdem eindimensionale Figur.
Das stimmt allerdings tatsächlich, ja. Das war nicht der letzte Film, den du im Kino warst. Das ist eine blödsinnige Frage.
Das war der letzte Film, für den ich das Haus verlassen habe.
Ja, also ich weiß nicht, ob man da jetzt noch weiter drauf eingehen muss, aber ich meine, haben wir nicht sogar letzte Folge mal kurz hier über Taylor Swift gesprochen und natürlich ist auch, und ich glaube, vielleicht ist auch das, was so ein bisschen auch, damit einhergeht oder was vielleicht der ursprüngliche Kritikpunkt sozusagen daran ist, ist natürlich, dass so Popmusik auch unter anderem betroffen die Popmusik der Genannten, wenn ich jetzt hier Rihanna, Britney Spears, Celine Dion oder die Black Eyed Peas durchgehe, dass das natürlich auch eben ein Stück weit Musik ist, die mir fällt es gerade nicht ein, so
Heavy Rotation.
Ja, die so am oh,
Puls
ja,
der
das
Zeit.
Auch, aber die so, so per Komitee gemacht wird, sozusagen, ja. Also wo du halt immer merkst, so irgendwie muss man am Zahn der Zeit bleiben und irgendwie muss man provozieren und irgendwie muss dies und das und jenes gemacht werden und man bedient sich da auch jeglicher Marketingstrategie, ja. Und ich erinnere auch nur dran an vor allem ich finde auch, dass Rihanna ein paar coole Songs hat. Ich bin jetzt per se kein Rihanna-Fan. Aber dass es da dann auch irgendwie immer diese klassischen Imagewechsel gibt und dann so, oh, Rihanna war immer diese Schönheit von der Karibik und jetzt ist sie plötzlich dieses Bad Girl. Da hieß das Album nicht irgendwie so Good Girl Gone Bad oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, wobei das ja eigentlich noch stärker bei Miley ist, die ja quasi mit jedem Album so einen kleineren Imagewechsel vollzieht. Aber trotzdem irgendwie ist Miley doch Künstlerin, finde ich. Ja. Also dadurch, dass sie auch quasi ihren eigenen Content da verarbeitet, was mir für mich eigentlich beim Musikhören immer noch irgendwie wichtig ist, dass man so die Identität des Sängers in den Stücken auch bemerkt, ja. Also Meatloaf ist ein guter Sänger, ja, und ihm wurden perfekte Stücke auf den Leib geschrieben. genauso wie den Backstreet Boys, ja, aber so eine eigene Identität ja. haben die natürlich irgendwie so, was das Songwriting angeht, ja. nicht. Und das ist immer so für mich, ja, so geil ich diese ganzen 90er-Lieder finde, ist das so ein Faktor, der mich stört. Irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist das eigentlich nur so mein Selbstverständnis.
Ja. Und das ist ja zum Beispiel auch so was, ja. was vielleicht auch so unsere Generation mittlerweile so ein bisschen, vielleicht auch uns sogar ein bisschen betrifft, ist ja auch, wir sind ja auch ein bisschen Generation Casting-Band. Also wir sind ja mit diesen Bands aufgewachsen, die genau gecastet wurden, damit wir die gut finden. Ja, sozusagen. Also wir waren nicht No Angels Fans, weil die alle so cool und so toll waren, sondern weil die Leute, die da in der Jury und dahinter saßen, genau wollten, dass wir die No Angels auch gut finden. Ja.
Ich finde die No Angels
wirklich. Ja, ich auch, gut. Aber das ist halt jetzt eben nicht ein Produkt davon, dass Sandy und Lucy und wie sie alle heißen, jetzt ihr Herz ausgeschüttet haben und dann geschrieben haben, dass there is something about us, ja, sondern da haben quasi die Leute von ProSieben und was weiß ich beschlossen, so, okay, und jetzt kommt ein Video, wo sie alle ein bisschen mehr sexy angezogen sind und wo sie im Knast tanzen und so, ja.
Ja, aber soweit ich weiß, ist ja something about us, zumindest das Grundgerüst aus der Feder von Vanessa.
Was cool ist.
Ja, also ich weiß nicht, wie hoch ihr Anteil ist, aber es hieß immer, dass sie den geschrieben hat. Klar, da kommen dann auch irgendwelche 5 weitere Autoren und Komponisten dazu, die das Ganze sozusagen für den Feinschliff dann zuständig sind. Aber also, ich denke, der Kern an sich und auch die Message, also Something About Us dreht sich ja um den Umgang der Presse mit der Band, dass das schon klar auch im Zuge der extremen medialen Berichterstattung in der damaligen Zeit auch von 0 auf 100, dass das ein Thema ist, das ihr auf dem Herzen lag. Und mittlerweile hat sie sich ja auch mehr oder weniger komplett zurückgezogen und ist irgendwo wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem Lehrstuhl. Ne?
Vanessa, übrigens, mein Funfact des Tages, ist die Enkelin des deutschen Synchronsprechers
von Heinz Petrou,
Darth Vader. Ja. Und
ja. Und sie selbst hat auch synchronisiert in einer Cosby-Show unter anderem.
Ja, also ich finde, das ist aber an sich vor allem eine hochinteressante, aber auch eine hoch diffizile Diskussion, die man da führt, weil letztlich ist eben Musik machen auch ein Handwerk, ja, und zum Beispiel sowas wie ein Songwriter, den wahrscheinlich jeder kennt, auch wenn man nicht weiß, dass man ihn kennt, hier Max Martin, der seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich die größten Hits der Welt schreibt, ja, und die natürlich perfekt auf den Mainstream zuschneidet, das ist halt auch ein Handwerk, das man beherrschen muss und das es eben auch zu würdigen gilt, ein Stück weit, ja, was man da
was ich einfach nicht so gerne mag, ist, wenn man so, ja, auch wenn ich selber auch oft genug in anderen Beziehungen so bin, war, was auch immer, wenn man so im musikalischen Bereich so von oben herab auf Künstler guckt, weil sie aus dem vermeintlichen Mainstream kommen, ja. Das ist ja oder war bei Taylor Swift nicht anders und jetzt durch die Zusammenarbeit mit Aaron Dessner wird plötzlich die Indie-Welt darauf aufmerksam, dass die eigentlich doch ganz coole Songs schreibt und einige ganz hartnäckige sagen auch jetzt noch, nee, eigentlich ist das dann nur völlig belanglose Scheiße, nur weil da jetzt Aaron Dessner dabei ist, ja.
Ja, ja. Nee, worauf ich auch hinaus wollte, war vor allem eben auch die Tatsache, dass das eben letztlich immer noch ein Handwerk ist, völlig egal, wie viele Leute da jetzt in den Credits stehen, ja. Es mussten halt eben Leute daran sitzen, um das zu machen. Und letztlich, naja, so blöd es ist, entscheidet ein Stück weit eben der Hörer, ja. Und was daran aber wiederum, ne, oder ich sag zuerst so, und ich finde daran per se auch nichts verwerflich. Also die Liste an Leuten, die an einem Song arbeiten, hat nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht der Song ist. Ja, ich finde, das ist ein Trugschluss, da zu sagen, ich habe vor kurzem, ist eine ganz interessante Doku-Reihe auf Netflix, wie heißt die, Song Explorer heißt das, glaube ich, wo in jeder Folge quasi ein relativ bekannter Song in seiner Entstehungsgeschichte aufgearbeitet wird. Da ist zum Beispiel Hurt von Nine Inch Nails beziehungsweise Johnny Cash ja auch mit dabei. Aber unter anderem auch Levitating heißt er, von Dua Lipa, die ja letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Album gemacht hat. Future Nostalgic, so heißt es, glaube ich. Und da siehst du halt auch, durch wie viele Instanzen dieser Song geht, ja. Wo ich dann auch wieder mich selbst dabei erwischt habe, zu sagen so, ist das jetzt noch wirklich ein Dua Lipa-Song? Ja, sag ich als jemand, der dieses Album gehört hat und dachte, es ist cool und mir gefällt's, ja. Und dann suche ich da plötzlich eine Authentizität drin, sozusagen, ja.
Aber ansonsten sagt das eigentlich nichts über die Qualität, nur weil da halt vielleicht 10 Leute am Ende mitgearbeitet haben, ja. Da gibt's ja, kennst du vielleicht dieses Internet-Meme, wo irgend so ein, ich glaube, es ist ein Beyoncé-Song, der Text dargestellt ist, 10 Songwriter und dann eine Textpassage aus Bohemian Rhapsody, ein Songwriter, um damit auszudrücken, ey, guck mal, Bohemian Rhapsody ist so super genial und das hat einer geschrieben und diesen Na-Na-Na-Text haben 10 Leute vollbracht, ja, wo ich denke, was soll dieser Vergleich eigentlich, ja?
Ja, ich glaube halt, um das endlich zu einem Ende zu führen, ich glaube halt, wo es wirklich dann einfach problematisch wird, ist eben, wenn eben ein Stück weit eben die finanzielle Ebene dazukommt, ne? Wenn da 10 Leute dran sitzen und das ein guter Song ist, ist es in erster Instanz eben ein guter Song, aber wenn da halt 10 Leute dran sitzen, deren Ziel es ist, so ein Produkt zu machen, das auf einem Markt bei einer bestimmten Zielgruppe funktioniert, dann ist das durchaus, bringt das wieder eine Ebene dazu, die man als verabscheuenswürdig empfinden kann. Vor allem, wenn man so, sag ich mal, Auteurschaft in Musik wertschätzt. Ja, also das ist ja auch wieder, um vielleicht darauf zurückzukommen, auch was man wahrscheinlich, schätze ich mal, als Ärztefan nicht nur an der Band schätzt, sondern sie auch einfach damit identifiziert. Ja, ich finde auch, es ist ein Stück weit einfach die Identität dieser Band, dass es halt 3 Typen sind, die alle ihre Songs schreiben und die dann ein Album daraus machen. Ja, und in diesem Ärztekosmos würde es wahrscheinlich eben nicht funktionieren, rein imagetechnisch, aber wahrscheinlich auch handwerklich nicht, wenn die jetzt plötzlich ein Komitee aus 8 Leuten im Studio sitzen haben, wo jeder mal seine Idee mit reinwerfen darf, wo jeder mal komponiert und Farin Urlaub am Schluss sagt, den Part finde ich gut und den Part finde ich gut und die formen wir jetzt mal zusammen und dann schreiben wir einen Text über dieses Thema. Das ist natürlich immer eine Art und Weise, wie man herangeht an diese Sache. Aber letztlich ist es, glaube ich, auch ganz, ganz schwierig, am Schluss einen Strich drunter zu machen, um zu sehen und zu fühlen, was war da jetzt letztlich der Sinn? Waren das jetzt finanzielle Absichten oder will da wirklich jemand was sagen mit allen handwerklichen Mitteln, die zur Verfügung stehen? Beispielsweise.
Ja. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Wechsel und gehen mal zu den richtig spannenden Captain Metal-Geschichten, die wir noch so zu bieten haben.
Ich würde das kurz anmoderieren, wenn das okay ist, weil du hast ja die spannenden Geschichten.
Moderier
wir
mal
haben
an.
Natürlich dann uns zwischen dem Tourstart 16. Mai 2012 und dem Album-Release 13. April 2012, also quasi dieser eine Monat, war natürlich die Frage groß, wie soll dieses Lied denn live performt werden? Ja, also hier Gitarrenwände, eine Double-Bass-Drum, ein kompliziertes Solo, das übrigens Rott im Studio eingespielt hat, nicht Farin.
Ja, aber nur dieses, das zweite, ja,
genau,
glaube ich.
Und wie soll das irgendwie live umgesetzt werden? Und da dachten wir uns quasi, ja, können wir einfach mal die Band selbst fragen und haben das dann getan. Beziehungsweise du hast es getan, Julian. Was ist da die Story?
Genau. Wir haben ja schon mehrfach erzählt von diesem Magic-Ärzte-Moment in unserem Fanleben, als wir Bela und Farin getroffen haben und irgendwie dann über mehrere oder bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so.
10 Minuten sagen, waren es bestimmt. Damit fahren wir korrekt.
Ja, locker. Und da eben Zeit hatten, uns mal so ein bisschen zu unterhalten. Und in dem Zusammenhang hatte ich Bela damals die Frage gestellt, Bela gestellt?
Ja,
ich weiß das gar nicht mehr. Genau, wie es denn aussieht mit Captain Metal live, und ich weiß die Antwort tatsächlich nicht mehr. Das Einzige, woran ich mich wirklich genau erinnere, ist das, was du damals unter meinem Facebook-Beitrag kommentiert hast, nämlich, sinngemäß meint er, wir haben es geprobt und mit Double Bass, wir würden es eigentlich schon gern live spielen, aber wissen halt noch nicht so, ob es klappt. Das war, glaube ich,
so
das Wesentliche.
Er hat auch gesagt, dass er schon auch probiert hat, es im Sitzen zu spielen. Das hat er, glaube ich, auch gesagt.
Genau, irgendwas. Auf jeden Fall, dass sie es gern spielen würden, aber dass insgesamt eben unklar ist, ob es wirklich geht. am 16.12., 16.05. haben wir dann gesehen, es geht, aber es geht nicht gut.
Das ist die Kurzfassung des Ganzen, ja.
Ja. Ja, lang will man es eigentlich gar nicht ausführen. Alles, was der Song auf Platte kann, verliert er live völlig. Wegen dem dünnen Live-Sound, das Schlagzeug klingt schrecklich. Bela sitzt tatsächlich für die Double-Bass-Stellen. Es klingt aber schlimm. Das Gitarren-Solo klingt schlimm. Der Einstieg klingt enorm schlimm. Ich weiß noch, als wir es in Zwickau zum ersten Mal gehört haben, ich dachte, es schießt mir die Ohren weg, so schlecht war das. Ne? Also allein dieser Einstieg, weil es halt auch überhaupt nicht klingt wie auf Platte, der Bass die Rhythmusgitarre einfach nicht ersetzen kann und dann wird da diese Leadgitarre so in den Raum geschmissen und eine Leadgitarre, die halt einfach auf so einem ja dünnen Bassfundament spielt, klingt halt einfach nur unfassbar schlecht. Der Gesang war schlimm, das Timing war schlimm. Später wurde es dann ein bisschen besser, aber es tröstet halt nicht darüber hinweg, dass einfach eine Gitarre fehlt. Und was fehlt noch? Ja, keine Ahnung. Eigentlich ja, alles.
Vor allem
eine Gitarre und ein besserer Live-Sound.
Ich glaube vor allem, das Seltsamste oder das Irritierendste daran war vor allem auch, dass man das Gefühl hat, der Song hat live so ein bisschen seine Identität verloren. Ne? Dadurch, dass der eben zum einen eben so eine Metal an naja, eine Metal-Referenz letztlich ist oder eine Metal-Persiflage, was auch immer. Ja, und Metal sich natürlich auch unter anderem dadurch auszeichnet, durch die schnellen Achtel oder die Sechzehntel, die Gitarre ja, und das fällt eben schon am Anfang weg, so. Und dadurch kommst du überhaupt nicht in das Lied rein. Also so war mein Gefühl damals und so ist es eigentlich auch bis heute. Ich meine, man kann das sehr gut dokumentiert. Es ist auf der Nacht der Dämonen eben drauf. Da finde ich, klingt es wieder ein bisschen,
ich war echt geschockt.
Ein bisschen besser. Ja, Zwickau war da aber auch ein traumatisches Erlebnis. Aber nichtsdestotrotz ist das Lied halt live leider, und das ist ein Stück weit eben insofern eine Kritik an der Band, dass ich sage, ich habe das Gefühl, 10 Jahre früher hätte es live vielleicht noch besser geklungen, aber trotzdem hätte es eben diesen Identitätsverlust so ein Stück weit erlitten. Ja.
Ja. Das Schlagzeug klingt halt auch so furchtbar dünn. Allein diese billig klingenden Hi-Hats. Ja. Keine Ahnung, damals zur Jazz ist anders Zeit, dieses Ludwig Drumset, das klang richtig gut. Seit Bela dann wieder auf Yamaha umgestiegen ist. Die Becken waren, glaube ich, immer die Peiste Becken. Ich bin
wie
mir nicht
du,
sicher.
Wie nennst du
aber,
das?
Peiste.
Echt, heißt das nicht Paste?
Nein, es ist eine deutsche Echt? Firma.
Ich habe das mein Leben lang Paiste genannt. Wie?
Ich habe es mein Leben lang Paiste genannt und jetzt sagst
wie
du
nennst
Paiste.
Du dieses Audioprogramm, mit dem du gerade aufnimmst? Na, das ist der einzige richtige Weg, wie man das nennt.
Übrigens, kleine Korrektur, Peiste ist keine deutsche Firma, es ist eine Schweizer Firma.
Peiste. Mein Leben lang habe ich Paste genannt.
Ist das jetzt nicht rassistisch?
Ja, wahrscheinlich.
Nein. Ja, jedenfalls funktioniert der Song eigentlich hinten und vorne nicht. Ja, alle, die Nacht der Dämonen gehört haben und die das gut fanden.
Seid ihr denn völlig irre?
Das ist, seid ihr völlig, nee. Eigentlich kann man es nicht gut finden, ne, wirklich. Also selbst wenn man das Lied gut findet, kann man nicht sagen, dass das live gut klingt. Das kann niemand so empfinden. Das kann mir tatsächlich
ich
nicht vorstellen.
Ich glaube schon, dass man das irgendwie live
so findet. Der sagt, na, was fandst du das Beste am Konzert? Alter, Captain Metal, das ist ja so mega geil. Noch geiler als auf Platte.
Nee, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass
vielleicht,
Leute...
Vielleicht bitte in die Kommentare schreiben, ja, wie ihr es fandet, ja. Ich kann damit leben.
Und was ich mir schon vorstellen kann, halt, ist, dass Leute sagen, dass es so seinen eigenen Charme entwickelt, durchaus, ja. Das kann man da durchaus mit dazugeben. Und ich glaube, das wäre auch vielleicht für mich persönlich durchaus möglich gewesen, wenn sich nicht eben, also diese wirklich... ja, gebrandmarkte Nacht von Zwickau irgendwie in mein Hirn gefressen hätte, ja, wodurch ich quasi mehrere Lieder auf ewig versaut habe, ja, Captain Metal ist eins davon, ein anderes ist Das darfst du, da werden wir dann wahrscheinlich bei Gelegenheit auch noch drüber sprechen.
Ja. Freundschaft ist eigentlich Kunst. Auch, Heulerei,
ja.
Mal wieder.
Und was vielleicht dann ein Stück weit eben recht gibt, vielleicht kannst du da gleich noch was dazu sagen, ist zum einen eben, dass es ja dann in den Folgetouren, glaube ich, bei, also wenn überhaupt, wenn es gespielt wurde, nicht mehr so oft. Ich glaube, beim Comeback war es gar nicht dabei, wenn ich mich nicht irre. Jetzt bei der Miles and More Tour war es auf keinen Fall dabei. Da gab es nur noch einen Auch-Song mit Fiasco und ich glaube, Sohn der Leere gab es im Change.
Es war gar nicht mehr dabei.
Und ich glaube,
es ist mit der Tour ist es
genau
zu Ende
und,
gegangen.
Und zum anderen hat sich Farin Urlaub ja irgendwie, glaube ich, im Pressezyklus zu Hell jetzt irgendwie nochmal zu Captain Metal geäußert. Hast du das noch irgendwie, du hast es eben angedeutet, weißt du noch ungefähr, was da...
Ja, genau, ja, soweit ich das verstanden habe, hat er sich da nochmal so ein Stück weit davon distanziert. Da ging es darum, ob irgendwie irgendwelche älteren Sachen nochmal auf dem Album verwertet worden sind und jetzt auf Hell. Und ich glaube, das war ja der Fall, dass irgendwas...
Letzte Lied des Sommers war Jess Anders, war auch
da,
Zeiten, genau.
Genau. Und da kam dann eben nochmal der Verweis, glaube ich, auf Captain Metal, das seinerzeit abgelehnt worden ist, dann zugestimmt wurde. Und da meinte er, dass das im Nachhinein vielleicht auch nicht die beste Idee war. Aber ja, die Band hat eben auch nicht so einen schönen Blick auf das Album, genauso wie die Fanbase, wobei man jetzt wieder sagen kann, ist die Fanbase beeinflusst durch die Band selbst? Man weiß es nicht genau, ja. Ich finde, man kann von auch halten, was man will, aber ich finde, es wird schlechter gemacht, als es ist, ja. Wir kritisieren hier wirklich gerne an vorderster Front, aber was mit auch und mit Jess ist anders in den Fankreisen teilweise gemacht wird, finde ich schon... Also das finde ich schon beinahe schockierend.
Wobei ich ja mittlerweile auch nicht mehr der allergrößte Auch-Fan bin, muss ich ja sagen. Habe ich ja auch schon öfter hier...
Ja, ich würde mich auch nicht, als der allergrößte Auch-Fan bezeichnen, aber also komm, ne? Das ist, wir können das Album mit einem, würde ich sagen, ganz guten Gefühl am Stück durchhören.
Ja. Vor allem guten Gefühlen der Zeit wegen, unter anderem.
Ja, also ich finde gerade die Rotz-Songs nach wie vor gut. Bela finde ich natürlich echt ein bisschen schwach auf dem Album. Farin relativ gewohnt. Waldspaziergang
gefällt mir
nicht
so. Können wir ganz kurz
drüber
reden, dass Bela B. wirklich im, also mittlerweile seit stabilen, wenn du mich fragst, 20 Jahren einen Rhythmus hat, dass er bei jedem zweiten Album immer sehr geile Songs und dann bei dem jeweils anderen nicht so geile Songs hat. Also Spendierhosen, geil, mega, ja, Geräusch, ja, super strange, Jazz ist anders, richtig geil, auch irgendwie völlig komisch und jetzt Hell wieder richtig geil. Was ist denn das? Hä?
Ja, wobei das auch in erster Linie wieder unsere Meinung widerspiegelt, ja. Viele fanden Bela auf Jazz Spendierhosen schon nicht mehr so gut. Geräusch weiß ich gar nicht und Jazz ist anders und auch, also auch die Jazz ist anders Bela-Stücke sind zwar ja eigentlich sehr bekannte Live-Stücke geworden. Aber ich glaube, dass die so in Fankreisen trotzdem hoch umstritten sind, vor allem nicht Licht am Ende des Sarges.
Das kann ja vielleicht auch eine Frage für die Kommentare. Empfindet ihr diese Theorie, die ich gerade aufgeführt habe, auch so? Und sollte die Band vielleicht deshalb jetzt nie wieder ein Album machen, weil jetzt rein theoretisch nicht so guter Bela anstehen würde?
Ich würd da wirklich mitgehen. Also die Auch-Songs finde ich schon extrem uninspiriert von Bela. Jetzt mal Zeitverschwendung würde ich rausnehmen, weil das irgendwie schon so ein Special Place in the Heart hat. Und auf Hell war ja jetzt auch tatsächlich die Rückmeldung wesentlich positiver. Ja, Bela ist ja einer, der wirklich massiv auf den Sack bekommen hat, so in den letzten 10 Jahren. Und nachdem das Feedback am Anfang wieder so eher so in die gewohnte Kerbe zu gehen schien, hat sich das, finde ich, tatsächlich so ein bisschen neutralisiert. Also die meisten haben da doch anerkannt, dass zumindest 1 bis 2 gute Songs dabei sind.
Hey, ich muss echt sagen, ich finde persönlich
und
kein Bela-Track von Hell auch nur mittelmäßig. Ich finde da wirklich jeden mindestens gut bis sehr gut.
Ja, finde ich auch. Also gehen wir mal ganz ab. Bielefeld, Clown, Brille, Fexo.
Morgens Pauken kann man rein theoretisch noch dazu nehmen.
Bier. Ja, den würde ich eher rausnehmen, aber nee, ich finde da auch keinen schlecht. Also ich finde, da kann man auch nichts, die bemühen sich, verschiedene Stile aufzugreifen, die sind textlich, finde ich nicht peinlich, ich störe mich auch tatsächlich nicht so sehr an der Aleppo-Zeile wie so viele. Und mit Clown für mich ein absolutes Mega-Highlight dabei tatsächlich und auch das schon besagte Einmal ein Bier, finde ich von der Instrumentierung, vom Aufbau, von der Idee sehr, sehr gelungen. Und Fexo haben wir ja schon besprochen.
Und ich habe seit neuestem auch, ich bin ja das Album fleißig immer wieder am Hören, einen Softspot für alle auf Brille entwickelt, muss ich tatsächlich sagen. Alles zu seiner Zeit, aber auch hier wieder hat sich gemausert für mich, ja. Und bevor wir jetzt... Ja.
Na, alle auf Brille ist halt am ehesten so der klassische alte Bela.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, also jetzt haben wir über plötzlich, warum auch immer, über Bela B. gesprochen, in einem Farin-Urlaub-Song, in dem so Metal geht. I don't know how we got to this point, aber...
Na, wir könnten jetzt noch über die Videos sprechen kurz, ne? Da gibt es das eine mit den Hühnchen, das Animationsvideo, nicht übermäßig spannend mit dem gezeichneten Captain Metal dann, ja, wie man ihn sich aus einem Comic vorstellt, und das Performance-Video, das eine lustige Komponente besitzt, dahingehend, dass Bela... statt der Double Bass zu spielen, sozusagen in der Double Bass Passage so hinter der Bassdrum rennt. Stimmt.
Und da, was woran ich mich auch immer ganz unangenehm leider Gottes erinnere, ist, dass bei dem Captain Metal Performance Video eben so ein tatsächlicher Superheld Strumpfhosen-Typ da immer rumläuft, ja, und dann immer so
durchfliegt.
So komische Comic-Geräusche sind, und das fand ich schon immer unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich immer ganz, ganz seltsam.
Ja. Ja, aber diese Videos sind generell. Also gerade die Performance-Videos sind schon ziemlich schwach und die Animationsvideos von wechselhafter Qualität, würde ich sagen. Ja. Braucht man im Prinzip nicht drüber reden. Kann sich jeder angucken und ein Bild von machen. Wir finden es okay in dem Fall. Und ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Und in diesem Zusammenhang... die altbewährte Frage, worum geht es in der nächsten Folge? Doch hoffentlich nicht schon wieder um einen
Farin-Urlaubstück. Nein, denn wir haben hier wirklich eine rhetorische Rampe gebaut, indem wir am Schluss nur noch über Bela geredet haben, die wir jetzt natürlich auch anfahren.
Ja, nee, nicht schon wieder ein Lied von dem Schlechten von den Ärzten.
Aber, Julian, ich kann dich beruhigen, es gibt einen Song aus der guten alten Zeit, als sie noch Pangas waren. Und zwar reden wir in der nächsten Folge über einen, auch wahrscheinlich für uns beide, großen Klassiker, Folge 92, Teddybär.
Cool. Bin dabei.
Freue ich mich. Bin ich auch dabei. Dann hören wir uns dann wieder und verabschieden uns bis dann.
Bye, bye.